Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Das Jahr ist noch gar nicht so alt und es ist ja noch nicht zu spät für gute Vorsätze im Jahr. Und Christian Oehmicke und ich haben uns entschlossen, dass wir das mit den Vorhersagen in Zukunft Nostradamus überlassen. Beim Masters in London ist auf jeden Fall nicht so, wie es scheint, beziehungsweise wie es eigentlich vorhergesehen war. Guten Morgen zu Total Clearance, zu unserer Zusammenfassung von Tag 2 des Masters in London und guten Morgen auch zu Christian Oehmicke.
Morgen, Andreas.
Ja, Vorhersagen überlassen wir Nostradamus in Zukunft.
Also ich weiß nicht, was du meinst. Bisher stehen wir bei einer enorm guten Quote, bei 0 von 4, ja. Wenn man so möchte. Es ist ein kurioses Turnier beim Masters dieses Jahr. Erinnert so ein bisschen an das Masters 2011. Damals sind sieben der acht höher platzierten Spieler oder höher gesetzten Spieler ausgeschieden in der ersten Runde. Nur Neil Robertson war damals der Einzige, der es tatsächlich geschafft hat, als höher gesetzter Spieler sein Match zu gewinnen. Erinnert jetzt dieses Jahr so ein bisschen daran, aber irgendwie kommt das auch alles nicht überraschend, wenn man sich die Matches genau anguckt und vor allem die Spieler, die da am Tisch stehen, weil wir reden hier immerhin über die 16 besten Spieler der Welt aktuell oder über 16 der besten 17 Spieler der Welt aktuell. Es sind alle Niederlagen für die Top-Favoriten in Anführungsstrichen erklärbar und ich glaube, wir wissen jetzt so viel. Es ist kein gutes Omen, wenn man bereits dieses Masters gewonnen hat und dann in dieses Turnier reinzugehen. Also höchste Alarmstufe heute für Spieler wie Judd Trump oder auch Sean Murphy. Ich weiß gar nicht, was der liebe Herrgott da machen möchte heute.
Ja, wir sind gespannt. Wir müssen allerdings erstmal aufarbeiten, was gestern passiert ist. Gestern Nachmittag ist das Spiel gewesen zwischen Neil Robertson und Stephen Maguire. Und wir fühlten uns lange Zeit sicher, bis ungefähr 16.30 Uhr. Dann gab es eine riesige Aufholjagd von Stephen Maguire, der unter anderem auch, laut Steve Davis, the most amazing snooker shot in the history of snooker gespielt hat. Der hat nämlich ein 1-5 aufgeholt und am Ende mit 6-5 gegen Neil Robertson verloren, der sich wahrscheinlich jetzt noch fragt, was da passiert ist.
Ja, gut, wenn er Twitter verfolgt, wird er dann wissen, was passiert ist. Du hast gesagt, wir haben es nicht geschafft, Neil Robertson zu jinxen. Damit ist das dann wohl ad acta gelegt, denn wir haben es irgendwie doch geschafft, oder du zumindest. Es ist ein Match gewesen, was in zwei Phasen unterteilt werden kann, in die fast wieder erneut vor dem Mid-Session-Interval und dann die nach dem Mid-Session-Interval. Davor lief bei Stephen Maguire so gut wie nichts zusammen. Zwischenzeitlich hatte der unter 70% Locherfolg, was natürlich vollkommen indiskutabel ist. Selbst den dritten Frame, der so ein bisschen umkämpfter war, den die Robertson dann auf Schwarz gewonnen hatte, selbst da lief es noch nicht wirklich rund bei Stephen Maguire. Ansonsten sehr flüssig bei Neil Robertson, Breaks von 76, 136 und 71 zu einer sehr ungefährdeten 4-0 Führung. Dann den fünften Frame, den erkämpfte sich Stephen Maguire irgendwie und man hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, der ist etwas besser aus dem Mid-Session-Interval rausgekommen. Vielleicht musste da wieder die eine oder andere Kachel im Alexandra Palace dran glauben. Neil Robertson hatte das zunächst überhaupt nicht gestört. Der gewann den sechsten Frame mit zwei 40er Breaks relativ klar und stand mit dem 5-1 eigentlich so gut wie sicher in der nächsten Runde. Zwischendurch gab es dann noch diesen sehr kuriosen Flug, der ja sich nicht wirklich als Glücksfall herausstellte für Stephen Maguire, weil ihm die Weiße bei diesem Stoß ja dann auch noch fiel. Aber die Reaktionen darauf sind schon sehr kurios. Ich glaube, Neil Robertson selber wird dann heute irgendwie auf Twitter gemerkt haben, dass er dafür ein sehr faszinierendes GIF gesorgt hat, mit seinem Gesichtsausdruck nach dem Ball von Stephen Maguire. Das war ein sehr, sehr hübsch anzusehender Stoß. Stephen Maguire versuchte, eine rote relativ stark in die rechte untere Ecktasche zu lochen und dabei die roten, den Pulk aufzumachen, also zu splitten. Das misslang komplett. Er hat die Rote nicht nur verschossen, sondern hat die Weiße dann tatsächlich über den Pulk manövriert. Die Weiße ist dann in die über die Eckkante der Mitteltasche in die obere, in die grüne Tasche gefallen im Prinzip. Und die Rote tanzte auf dem Tisch herum, klapperte nämlich in der rechten unteren Ecktasche, hob ab und hatte dann so viel Spin noch, dass sie dann tatsächlich durch die Rotation tatsächlich noch in die Tasche fiel wieder zurück. Also sehr, sehr interessant, sieht man im Tennis vielleicht manchmal vergleichbar mit diesen, mit den Stoppbällen, die gespielt werden, die dann aufkommen auf der anderen Seite des Netzes und dann wieder zurück ins Netz fallen. Also viel Backspin dabei gewesen, sehr, sehr interessant und sehr kurioser Stoß. Und für Stephen Maguire vielleicht der Startschuss in eines der größten Comebacks, was man beim Masters bisher je gesehen hatte. Der hat dann nämlich mit einer 105 weiter verkürzt. Dann sah Neil Robertson im nächsten Frame wie der sichere Sieger aus, legte eine 56 vor, ehe er die Grüne verschossen hat. Bekam kurze Zeit später dann nochmal die Chance auf die letzte Rote. Wenn er die in die Tasche gebracht hätte, wäre das Match wahrscheinlich beendet gewesen. Reichte nicht, Stephen Maguire holte sich diesen Frame tatsächlich dann auch noch auf Pink und verkürzte mit einer 65 weiter, nachdem die Robertson im nächsten Frame wieder nach 40 Punkten aus dem Break aussteigen musste. Der nächste Frame dann eine 81 von Maguire und auf einmal haben wir hier einen Decider. Auch in diesem Frame die erste Chance tatsächlich für Neil Robertson, der nach 38 Punkten dann schwarz vom Spot verschossen hat. Das war dann der letzte Ball, den Neil Robertson lochte. Stephen Maguire dann nämlich mit einer richtig genialen Clearance, mit einer 62, die er da gespielt hat. Also Clearance war es nicht ganz, er kam bis braun. Aber ein tolles Break von 62 spielte dabei eine Wahnsinnsgrüne über den kompletten Tisch, als er sich verstellte und keine Farbe hatte und sich dann mit Grün so im Break hielt. Und diese 62 war dann letztendlich entscheidend, auch wenn Neil Robertson es noch kurz versuchte auf Blau und dann auf Pink, um Snookerpunkte, also um Foulpunkte zu kämpfen. Aber das reichte dann letztendlich nicht mehr aus und Stephen Maguire krönte ein wirklich sensationelles Comeback im Alexandra Palace gestern. Und für Neil Robertson, ja, sicherlich ein kleiner, enttäuschender Auftakt in das Jahr 2020. Aber ich glaube, so wie das Match gelaufen ist, war das in erster Linie natürlich perfekte Snooker-Unterhaltung für die Fans.
Es war auf jeden Fall perfekte Snooker-Unterhaltung. Du hast gerade eben diesen Kunststoß angesprochen. Dazu fiel dann ja auch noch die Weiße, die an der weißen, an der rechten Bande einfach von vorne bis hinten dann einfach durchging und dann hinten fiel. Es war dann auch noch ein Foul von Stephen Maguire und diese Kombination dieser Roten, die mit Backspin, nachdem sie ja hochgesprungen ist, in die Tasche fiel, plus der Weißen, die hat dann dafür gesorgt, dass Steve Davis dann auch so ein bisschen aus dem Sattel gegangen ist. Und wir müssen sagen, dieses Comeback von Stephen Maguire, das ist eins, was man jemandem wie Stephen Maguire eher selten zutraut. Er ist ja schon einer, derer, die die Erwartungen nicht immer erfüllt haben. Er war eigentlich ein großes Versprechen an Snooker, als er auf die Snooker-Tour kam. Er hatte erst frühe Erfolge, aber dann hat er es nie so richtig hinbekommen. Und ich hätte ein Comeback gestern jedem zugetraut, nur nicht Stephen Maguire. Und da muss ich dann auch wirklich meinen Hut ziehen, wie er das gemacht hat.
Ja, absolut. Also er scheint mit diesem Finaleinzug bei der UK Championship gegen Jahresende nochmal richtig viel Selbstvertrauen getankt zu haben, obwohl er das ja bei den Qualifikationen für Dornbirn und Berlin nicht wirklich unter Beweis stellen konnte. Ist ja da tatsächlich in beiden Qualifikationen, wie viele andere Spieler auch, ausgeschieden kurz vor Weihnachten. Aber da sieht man eben auch, dass man das nicht so ernst nehmen kann. Er hat kurzfristig auch noch für die Championship League abgesagt, war da ja eigentlich vorgesehen für die sechste Gruppe. Sehr kurios fand ich das, denn das ist eigentlich immer super Spielpraxis, gerade auch fürs Masters, aber wenn er hier gewinnt, gibt ihm das natürlich letztendlich recht und die Art und Weise, wie er gewonnen hat, ist dann natürlich auch absolut ja zum Hut ziehen, hast du schon ganz richtig gesagt. Ich glaube, Stephen Maguire ist halt auch jemand, der sich in so ein Match dann nochmal reinbeißen kann, wenn er merkt, es läuft nicht so ganz. Das kennt er ja aus seiner Karriere und kann sich dann nochmal irgendwie so ein bisschen motivieren und ein bisschen reinsteigern. Da ist er eigentlich ein ganz guter Typ für. Stephen Maguire ist da ja auch so jemand, der dann erst geschlagen ist, wenn man ihm die Hand geschüttelt hat tatsächlich. Und wenn man dann von Frame zu Frame irgendwie rankommt und merkt, der Gegner schafft es dann aber auch nicht irgendwie über die Ziellinie. Neil Robertson hatte ja wirklich einige Chancen, um das Match dann tatsächlich irgendwie doch noch zu gewinnen und doch über die Bühne zu bringen, dann motiviert einen das natürlich nochmal enorm. Und dass er jetzt eine Riesenchance hat, hier sogar noch weiterzugehen beim Masters, das liegt dann an dem Match, über das wir dann gleich reden werden. Also es ist schon ein sehr kurioses Turnier und vielleicht für Stephen Maguire dann die Chance, nicht unbedingt auf das zweite Triple Crown Finale innerhalb von wenigen Wochen, aber zumindest wieder weiter Selbstvertrauen zu sammeln. Und um es mit den Worten von Ronnie O'Sullivan zu sagen, wir haben ja jetzt gerade ein neues Jahrzehnt, was beginnt, vielleicht kann er das ja dominieren.
Ja, vielleicht kann er das dominieren. Du hast ihn gerade angesprochen, seinen nächsten Gegner, das ist nämlich David Gilbert. Der hat gestern auch mal den nächsten, ja höher gesetzten Spieler aus dem Turnier befördert. Und wie er ihn aus dem Turnier befördert hat, gegen Mark Allen mit 6:1 gewonnen. Und jetzt sind alle vier Spieler, die niedriger gesetzt waren in diesem Turnier, weitergekommen. Mark Allen, Neil Robertson, Mark Selby, Ding Junhui sind schon draußen. Es ist wirklich ein bemerkenswertes Turnier bislang.
Ja, er ist der erste Masters-Debütant, ebenfalls seit 2011, seit diesem kuriosen Turnier, was ich gerade schon angesprochen habe, der sein erstes Match beim Masters gewinnen kann. Und David Gilbert ist von den vier Spielern, die bisher in die zweite Runde gekommen sind, der tatsächlich höchstplatzierte Akteur, der hier im Viertelfinale steht. Aber wenn man sich das Match angeguckt hat und wenn man sich das auch in der Retrospektive nochmal durch den Kopf gehen lässt, ist das ein absolut verdienter Erfolg für David Gilbert. Das war eine phänomenale Leistung. Er bezeichnete sie im Interview danach dann bei der BBC auch als das Beste, was er in seiner Karriere bisher gespielt hat. Würde ich jetzt nicht ganz so unterstreichen. Da vergisst er, glaube ich, so ein bisschen die Weltmeisterschaft im vergangenen April. Aber er hat Mark Allen von der ersten Minute an dominiert. Der hat gar nicht wirklich überragend schlecht gespielt, sondern David Gilbert hat einfach jede Chance, die er bekam, in ein hohes Break verwandelt und hat da einfach mit einer Sicherheit am Tisch gestanden, die Wahnsinn ist. Breaks von 77 und 121 in den ersten zwei Frames. Im nächsten Frame hat Mark Allen eine 51 vorgelegt, die dann nicht reichte. David Gilbert kontert mit einer 58, holt sich das 3-0 und gewinnt dann auch den vierten Frame relativ klar mit kleineren Breaks zum 4-0. Nach dem Mid-Session-Interval war es dann so ein kleiner Frame, in dem David Gilbert so ein bisschen braucht, um wieder ins Match reinzufinden. Das nutzte Mark Allen dann aus, um mit zwei Chancen, die er bekam, immerhin einen Frame aufs Board zu bekommen. Aber in den nächsten zwei Frames war das dann wieder Einbahnstraßen-Snooker. 34 Punkte legte Mark Allen im sechsten Frame vor. David Gilbert sagt danke, 95 als Konter zum 5-1. Und auch im siebten Frame legte er ein paar Punkte vor, die dann nicht zum Frame-Gewinn reichen. Waren so um die 40, 50 Punkte. Mark Allen machte sich dann auf, um vielleicht wenigstens ein, zwei Frames noch holen zu können. Er erinnerte ja vom Matchverlauf so ein bisschen an das Match zwischen Robertson und Maguire. Nur, dass hier eben das Comeback dann am Ende nicht vonstatten ging. Nach 18 Punkten war das Break zu Ende für Mark Allen und David Gilbert mit einer 53er Clearance machte dann letztendlich Frame und Match klar zu einem sehr ungefährdeten 6-1 Erfolg. Und Mark Allen, muss man wirklich sagen, trotzdem grandios auch in der Niederlage, blieb dann noch ungefähr 20 Minuten in der Arena und gab Autogramme und redete mit den Fans. Also das ist toll zu sehen, was für einen Wandel Mark Allen da in den letzten Jahren gemacht hat, was der für ein toller Snooker-Typ geworden ist. Und für David Gilbert ist das sicherlich eines der besten Matches und einer der besten Siege seiner Karriere bisher gewesen. Also der gefällt mir richtig gut und ich hoffe, dass da irgendwann in diesem Jahr dann auch der erste Titel bei ihm rumspringen kann. Ob das in dieser Woche passiert, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Natürlich gegen Stephen Maguire ist er absolut nicht unbedingt der Favorit. Ich sehe das relativ ausgeglichen zwischen den beiden, aber auf jeden Fall hat er dann eine relativ gute Chance, hier vielleicht auch ins Halbfinale zu kommen. Und wer weiß, danach Kyron Wilson, Jack Lisowski, Mark Williams, Stuart Bingham. Man wagt eigentlich keinerlei Prognosen mehr inzwischen, was bei diesem Turnier vonstatten geht.
Die nächsten Spieler sind auf jeden Fall Judd Trump gegen Sean Murphy und John Higgins gegen Barry Hawkins. Sollten heute Sean Murphy und Barry Hawkins gewinnen, dann haben wir nochmal zwei richtige fette Überraschungen hier am Start gehabt. Und wir werden natürlich dann auch hier bei Total Clearance morgen darüber sprechen. Christian Emmecke wird das auf jeden Fall tun mit dem Kollegen Malte Asmus. Bislang enttäuscht dieses Turnier nicht, möchte ich sagen.
Nee, auf keinen Fall. Das ist auch gutes Snooker, was geboten wird. Die Fans haben sich gut arrangiert mit dem Aufbau, mit dem neuen Look des Masters. Auch den Spielern gefällt das sehr gut. Gab es bisher eigentlich wirklich nur positive Reaktionen auch von Seiten der Akteure, die dann tatsächlich am Tisch stehen. Also das ist schon dann nochmal ein gutes Feedback dann auch in Richtung von World Snooker Tour. Ich glaube, wenn heute Sean Murphy und Barry Hawkins gewinnen, sind das gar keine so großen Überraschungen, wie wir das in den letzten Tagen jetzt erlebt haben. Sean Murphy gegen Judd Trump ist ein ziemlich offenes Match. Klar ist Judd Trump der klare Favorit, aber Sean Murphy ist der top-platzierte Spieler der unteren gesetzten Hälfte. Also das ist schon ein schweres Auftaktlos für beide Akteure da heute. Und John Higgins, naja, der spielt ja irgendwie immer so ausreichend, dass er tatsächlich in die letzten Runden eines Turniers kommt, aber wirklich überragend war das in den letzten Monaten ja nicht, was der gezeigt hat. Also Barry Hawkins da für mich durchaus mit einer ziemlich guten Chance auf die nächste Runde.
Wir werden es sehen. Wie gesagt, wir werden morgen darüber sprechen. Das Masters in London liefert derzeit auf jeden Fall ab. Das war Christian Oemeke mit seinen Einschätzungen zu den Spielen von gestern. Wir haben 4 Spieler, die in der Weltrangliste niedriger platziert sind, die alle 4 durchgekommen sind. Danke, Christian.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Ob kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Außer nichts, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.